Guten Morgen. Krieg in Europa und im Nahen Osten, gescheiterte und gestürzte Regierungen, Erstarken rechtsnationaler Parteien, unsichere Zukunftsaussichten. So ungefähr sehen in der aktuellen Zeit die Nachrichten aus. Manche mögen das ein oder andere positiv sehen, andere negativ. Auch wenn Veränderungen in der Regel positiv gesehen werden, haben wir mittlerweile aber eine Größe und Schnelligkeit an Veränderungen, dass es fast schon gruselig ist. Wie geht es weiter? Wie sieht das nächste Jahr aus? Kriegen wir eine vernünftige neue Regierung? Wie wirkt sich der nächste US-Präsident auf uns aus? Wie geht es mit der EU und mit der NATO weiter? Fragen über Fragen, und wenn man sich in den entsprechenden oder vielleicht auch falschen Ecken des Internets rumtreibt, werden die Unsicherheiten noch mal größer. Ja, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Gerade momentan passiert so viel in der Welt, dass es unmöglich abzuschätzen ist, wie es in einem Jahr aussieht. Jede Woche gibt es wieder neue Meldungen, die wieder alle Gedanken über die Zukunft über den Haufen werfen. Ja, es ist schon fast zum Verzweifeln, könnte man sagen. Wobei, viele Leute verzweifeln ja tatsächlich an der aktuellen Lage in der Welt. Entweder die Leute verzweifeln oder die Leute ignorieren den aktuellen Stand, die aktuelle Lage. Die meisten Menschen lassen sich vermutlich in diese zwei Kategorien einteilen: Verzweiflung oder Ignoranz. Wie sollte man auch sonst damit umgehen? Eine vorgespielte positive Einstellung ist ja auch nicht irgendwie das, auch nicht unbedingt das Wahre. Und zu den Problemen aus Wirtschaft und Politik kommen ja oft auch noch persönliche Probleme dazu. Vielleicht gibt es Streit in der Familie, vielleicht passen die Finanzen nicht mehr so wie früher, vielleicht macht die Gesundheit langsam Probleme. Wenn das alles dann zusammenkommt, steht man einfach vor einem Problem, oder? Aber ich denke, es gibt da eine Lösung. Und mit Lösung meine ich jetzt nicht, dass ich die Zukunft kennen würde. Ich weiß auch nicht, wie es in einem Jahr, wie es in 10 Jahren aussieht. Ich weiß auch nicht, wie sich Wirtschaft und Politik und meine persönlichen Dinge weiterentwickeln werden. Darauf kann ich euch keine Antwort geben, genauso wenig wie irgendein anderer Mensch eine Antwort darauf geben kann. Aber ich habe letztens einen Vers in der Bibel gelesen, der mir im Kopf hängen geblieben ist. Ein Vers, der im Kontext der Bibel eigentlich nichts Außergewöhnliches sagt, aber etwas sagt, das wir doch gerne schnell vergessen. Und zwar der Psalm 73, Vers 26. Psalm 73, der Vers 26. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Der Psalmist Asaf, der diesen Psalm geschrieben hat, schreibt hier zuerst, also in dem Psalm vorher, wie gut es den Gottlosen zu gehen scheint, bis er dann feststellt, dass dieser Schein trügt. Ohne Gott finden die Gottlosen doch ein schreckliches Ende. Asaf findet schließlich Frieden darin, wie wir auch in diesem Vers sehen, dass er auf Gott vertrauen kann und dass Gott auf seiner Seite ist, egal was um ihn herum passiert, egal was mit seinem Leben passiert. Aber was hat es damit auf sich? Wie kommt es, dass die Gottlosen, die doch oft so erfolgreich scheinen, am Ende keinen Frieden finden, aber die, die zu Gott gehören, schon? Was ist das für ein Friede, den Asaf hier beschreibt? Er schreibt ja nicht, dass er im Alltag keine Probleme mehr hat, sondern dass Gott sein Fels ist. Fels bedeutet Sicherheit und Friede. Dieses Bild sehen wir öfters in der Bibel, und selbst außerhalb der Bibel ist das ein bekanntes Bild. Nicht umsonst gibt es in Deutschland ein Versicherungsunternehmen mit dem Werbespruch: Ihr Fels in der Brandung. Ihr kennt sicherlich alle Bilder von Flutkatastrophen. Spätestens seit der Flutkatastrophe 2021 hier in Deutschland im Ahrtal ist das ein präsentes Thema. Vieles wird zerstört und weggeschwemmt. In Deutschland haben wir jetzt noch relativ robuste Häuser in der Regel, aber in anderen Ländern, in ärmeren Ländern vielleicht auch, bleibt häufig gar nichts mehr übrig. Aber ein stabiler Fels bleibt bestehen. Der kann nicht so einfach weggeschwemmt werden. Oder an Küsten sieht man das häufig, dass Sand und Erde, die werden schnell abgetragen durch die Wellen, aber ein Fels, der bleibt bestehen. Und dieses Bild benutzt der Psalmist Asaf hier für Gott. Wenn auch die Situation, in der wir leben, unbeständig und unsicher ist, so gibt es in diesem ganzen Chaos doch einen Felsen, der standhaft bleibt und an dem wir uns festklammern können. Und dieser Fels ist Gott. Aber wie schon gefragt, was hat es damit auf sich? Warum können die, die zu Gott gehören, Frieden und Sicherheit haben und die Gottlosen nicht? Was ist der Hintergrund? Selbst wenn, wie Asaf schreibt, mein Leib und mein Herz vergehen, selbst wenn ich alles verliere, wenn ich mein Leben verliere, wenn ich meinen Besitz, meinen Lebensstandard verliere, selbst dann hat Asaf Friede und Sicherheit bei Gott. Wie kann das sein? Denn auch wir, alle anderen Menschen, können genau diesen Frieden und diese Sicherheit bekommen. Ich möchte dazu ein paar Abschnitte aus dem Psalm 102 vorlesen, die das nochmal unterstreichen. Ein paar Abschnitte aus dem Psalm 102. Gebet eines Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Herr, höre mein Gebet, lass zu dir kommen mein Schreien. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tag meiner Bedrängnis, neige zu mir dein Ohr. An dem Tage, da ich rufe, erhöre mich eilends. Denn als Rauch entschmitten meine Tage, meine Gebeine glühen wie ein Brand. Vers 7. Ich gleiche der Eule der Wüste, ich bin wie das Käuzchen in den Ruinen. Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Den ganzen Tag höhnen mich meine Feinde, die mich verspotten, schwören bei mir. Vers 12. Meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten, ich verdorre wie Gras. Du aber, Herr, bleibst auf ewig, dein Lob von Generation zu Generation. Vers 16. Die Nationen werden den Namen des Herrn fürchten, alle Könige der Erde deine Herrlichkeit. Wenn der Herr Zion aufgebaut hat, erschienen ist in seiner Herrlichkeit, wenn er sich zum Gebet der Verlassenen gewendet und ihr Gebet nicht verachtet hat. Dies sei aufgeschrieben für die künftige Generation und ein neu geschaffenes Volk soll Jah loben. Denn der Herr hat herniedergeblickt von der Höhe seines Heiligtums. Er hat herabgeschaut vom Himmel auf die Erde, um zu hören das Seufzen des Gefangenen, um zu lösen die Kinder des Todes, damit man den Namen des Herrn verkündige in Zion und in Jerusalem sein Lob. Damit man den Namen des Herrn verkündige in Zion und in Jerusalem sein Lob. Wenn die Völker sich alle versammeln und die Königreiche, um den Herrn zu dienen. Vers 26. Du hast einst die Erde gegründet und der Himmel ist deine Hände Werk. Sie werden umkommen, du aber bleibst. Sie alle werden zerfallen wie ein Kleid, wie ein Gewand wechselst du sie und sie werden verwandelt. Du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. So viel aus dem Psalm 102. Der Psalmist, der hier unbekannt ist, bezeugt hier selbst ein großes Leid, eine schwere Situation. Wir sehen das in Vers 1 in der Einleitung des Psalms. Es ist das Gebet eines Elenden, der verzagt ist und seine Klage vor Gott ausschüttet. Aber der Psalmist verlässt sich auf Gott. Wir sehen hier in dem Psalm eine besondere Betonung darauf, dass Gott ewig ist und der allmächtige Schöpfer von Himmel und Erde ist. Das alleine reicht für den Psalmisten schon aus, auf Gott zu vertrauen. Er weiß, dass Gott Gebete hört und nicht einfach ignoriert. Gott hört Gebet und hilft denen, die zu ihm kommen. Im Vers 19 macht der Psalmist auch noch deutlich, warum er das aufschreibt. Er schreibt es auf für zukünftige Generationen und für ein neues Volk. Dieses neu geschaffene Volk, von dem hier die Rede ist, ist die Gemeinde. Das sind wir. Gerade für uns, auch für uns heute hier in Coesfeld, ist das aufgeschrieben worden. Für uns, die wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Es wurde aufgeschrieben als eine Erinnerung für uns. Schon damals waren die Menschen scheinbar vergesslich und das hat sich bis heute nicht geändert. Eigentlich wissen wir, die sich zu Gott bekehrt haben, ja ganz genau, dass er unser Friede ist. Und dass wir in ihm alle Sicherheit haben, die wir brauchen. Aber oft lassen wir uns doch trotzdem von den Unsicherheiten und Schwierigkeiten der Welt überrumpeln. Und dann ist so ein Psalm mit einer Aussage eine wichtige Erinnerung für uns. Denn wenn wir vergessen, wo unser Fels und unsere feste Zuversicht ist und keinen Halt mehr haben, dann reißt uns die Strömung der Welt fort und hinterlässt einen großen Schaden in uns. Aber wenn wir an Gott als unseren Fels festhalten, dann ist der nächste Psalm unsere Antwort. Der Psalm 103 stammt von König David, der auch sehr viele Schwierigkeiten und viel Leid erlebt hat. Aber er konnte sich immer wieder an seinen Gott wenden und dort Sicherheit und Geborgenheit finden. Dort bei Gott war seine Freude verankert, eine Freude, die ihm sonst niemand nehmen konnte. Ich möchte auch diesen Psalm einmal lesen, diesmal komplett. Psalm 103 von David. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rächen, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, denkt daran, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Herrscharen, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefallens. Preist den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Preise den Herrn, meine Seele. In diesem Psalm sehen wir absolutes Vertrauen Davids auf Gott. Trotz aller Probleme und Schwierigkeiten in seinem Leben, und David hat viele Probleme gehabt, wenn wir uns sein Leben anschauen, trotz allem weiß er, dass Gott auf seiner Seite ist. Gott handelt nicht wie wir Menschen, die wir andere oft nur so gut behandeln, wie sie uns gut behandeln. Nein, denn Gott hilft unabhängig von unseren Vergehen und von unseren Sünden. Allerdings, das muss man hier dazu sagen, merkt David hier auch an, dass Gottes Gnade und Erbarmen für die gelten, die Gott fürchten und die seine Vorschriften ernst nehmen. Grundsätzlich ergibt das ja auch Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt, denn wer mit Gott nichts zu tun haben will, dem zwingt sich Gott auch nicht auf. Aber wer Sicherheit und Frieden mit Gott haben will, für den ist es dann natürlich keine Option, mit Gott nichts zu tun haben zu wollen. Und das hat auch einen Grund. Ich meine, grundsätzlich könnte Gott doch eigentlich trotzdem jedem gnädig sein und Frieden und Sicherheit bringen. Oder nicht? Ich denke, die wenigsten hätten was dagegen, wenn sie mehr Frieden und Sicherheit im Leben hätten. Und ja, das war aber auch tatsächlich das, was Gott eigentlich vorhatte, was Gott angedacht hatte. Wir haben vorhin im Psalm 102 gelesen, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und ursprünglich hat Gott alles so geschaffen, auch die ersten Menschen, dass es nur Friede und Sicherheit auf der Erde gegeben hätte. Aber die Menschen haben sich dagegen entschieden. Die Menschen wollten nicht nach den wenigen Regeln leben, die Gott aufgestellt hat, die das sichergestellt hätten. Und seitdem entscheidet sich jeder einzelne Mensch von Neuem gegen Gott. Auch du und ich. Wir sind nicht besser als Adam und Eva, die ersten Menschen, die sich gegen Gott und für den Egoismus entschieden haben. Und die Folgen dessen sind Tod und Verderben. Urteile bei dir selbst. Bist du gut? Hast du schon mal schlecht über jemanden geredet? Hast du schon mal eine kleine Notlüge benutzt zu deinem Vorteil? Hast du schon mal jemanden ignoriert, dem du hättest helfen können? Urteile bei dir selbst, bist du gut? Dabei spielt es auch keine Rolle, was du sonst noch so tust, was nicht schlecht ist. Gute Taten wiegen schlechte nicht auf. Das ist vor Gericht nicht so und bei Gott erst recht nicht. Bist du schon mal mit dem Auto zu schnell gefahren? Hast du schon mal jemanden ausgelacht, dem etwas Unglückliches passiert ist? Hast du schon mal auf der Steuererklärung etwas eingetragen, wo du eigentlich gar keine Ausgaben hattest? Urteile bei dir selbst. Bist du gut? Solltest du jetzt immer noch mit Ja antworten, dann belügst du dich selbst. Niemand ist gut. Muss man einem Kind beibringen, zu lügen? Muss man einem Kind beibringen, etwas nur für sich haben zu wollen? Muss man einem Menschen beibringen, sich auf Kosten anderer bereichern zu wollen? Muss man einem Menschen beibringen, die Arbeit von anderen schlecht zu machen und das eigene Ansehen zu steigern? Niemand ist gut. Aber wer nicht gut ist, geht verloren. Die Bibel spricht andauernd über die ewige Verdammnis. Das Leben auf dieser Erde, auf diesem Planeten hier ist endlich. Es ist einmal vorbei, wir werden sterben. Das ist jedem klar. Nichts ist mit der Geburt so sicher wie der Tod. Aber danach ist es nicht aus. Gott hat uns nicht geschaffen, um für einen Augenblick seiner Zeit über diesen Planeten zu wandern. Gott hat uns geschaffen, um ewig zu leben. Nicht mit diesen Körpern, das ist klar. Unsere Körper werden sterben und zu Staub verfallen. Unsere Werke werden von dieser Welt vergessen werden. Aber unser Geist und unsere Seele bleiben bestehen. In Gottes Welt, da gibt es kein Ende. Und auch wenn unsere Werke von der Welt vergessen werden, so bleiben sie bei Gott doch beständig bestehen. Unsere Werke haben Konsequenzen, es hängt uns nach. Und zwar nicht unbedingt zum Positiven. Jedes Lachen über andere Leute, jede Notlüge im Verborgenen, jeder Cent, den wir gestohlen haben. Lesen wir Offenbarung 20, Vers 12. Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Die Großen und die Kleinen sind Menschen, die auf dieser Welt eine hohe oder niedrige Stellung haben. Aber vor Gott spielt das keine Rolle mehr. Jeder wird gerichtet. Vom Bundespräsidenten bis zum Müllmann. Vom Prediger auf der Kanzel bis zum Hausmeister im Garten. Vor Gott spielt unsere weltliche Position keine Rolle mehr. In den USA muss einer verhafteten Person, die verhört werden soll, vorher immer ein bestimmter Satz gesagt werden. Einige kennen das sicherlich aus Filmen. Alles, was sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Ein ähnliches Prinzip sehen wir auch bei Gott oder bei Gottes Gericht, aber noch viel tiefgreifender. Alles, was wir sagen, aber auch alles, was wir tun, ja selbst alles, was wir nur denken, wird bei Gott aufgezeichnet und beim letzten Gericht gegen uns verwendet. Das sind in dem Vers die Bücher, die geöffnet werden. Darin ist alles niedergeschrieben, egal wie heimlich oder versteckt etwas war. Der neidische Gedanke über einen Arbeitskollegen wegen seiner Gehaltserhöhung, der unscheinbare Blick des Ehemanns auf eine andere Frau. Nichts ist vor Gott verborgen. Und das Urteil ist eindeutig, unbestreitbar. Kein Anwalt, der was dagegen ausrichten könnte. Kein Berufungsrichter, der es kippen könnte. Matthäus 25, 41. Matthäus 25, Vers 41. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Engel, dem Teufel und seinen Engeln. Hier geht es um die, die nicht gut sind. Das ewige Feuer. Das ist eine andere Bezeichnung für das ewige Verderben. Weitere Bezeichnungen in der Bibel sind Feuersee, äußerste Finsternis, Hölle. Aber in der Aussage in Matthäus gibt es noch einen zweiten Teil, beziehungsweise eigentlich einen ersten Teil, denn dieser Vers 41 ist der zweite Teil. Lasst mich den ersten Teil lesen aus Vers 34, Matthäus 25, Vers 34. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Es gibt einen Ausweg. Einen Ausweg aus diesem Dilemma, dass wir alle böse Menschen sind vor Gott und alle das ewige Verderben erlangen müssen. Und der Ausweg heißt Gnade. In Gnade hat Gott seinen Sohn Jesus vor 2000 Jahren auf diese Welt geschickt. In Gnade konnte er es nicht darauf beruhen lassen, dass wir alle verloren gehen. Sehr gut fasst es der Galaterbrief zusammen in Galater 4, in Versen 4 und 5. Galater 4, die Verse 4 und 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns loszukaufen. Wie schon gesagt, haben wir, die wir böse Menschen sind, nichts als das ewige Verderben verdient. Aber Gott wollte es nicht dabei belassen, er konnte es nicht dabei belassen. Er hat uns nicht geschaffen, damit wir in das ewige Verderben kommen. In Matthäus haben wir eben gelesen, dass Gott diesen Ort für den Teufel und dessen Engeln geschaffen hat. Für uns Menschen war dieser Ort eigentlich gar nicht vorgesehen. Aber Gott hat ihn trotzdem als Strafe für unser böses Handeln, unsere Sünde festgelegt. Und genau deswegen hat er diesen Ausweg geschaffen. Jesus, der Sohn Gottes und damit Gott selbst, ist auf diese Welt gekommen. Wir haben heute den dritten Advent. Wir haben noch 9 Tage bis Heiligabend und bis Weihnachten. An diesem Fest feiern wir jedes Jahr, dass Jesus als Baby von einer Frau geboren, irgendwann vor ungefähr 2000 Jahren auf diese Welt kam. Nur ein Mensch kann die Strafe eines Menschen bezahlen. Nur ein Mensch kann uns Menschen, dich und mich, von dieser Strafe befreien. Deswegen kam Jesus. Nicht einfach direkt als erwachsener Mensch, so wie Gott in der im Alten Testament schon mehrfach den Menschen erschienen ist, sondern er kam, indem er durch die Jungfrau Maria geboren wurde. Er wuchs auf wie der andere Mensch. Nicht ganz, sondern mit einem Unterschied. Jesus war nicht böse. Er hat nie etwas getan, das böse wäre in Gottes Augen. Wie sollte er das auch tun? Schließlich ist er immer noch der Sohn Gottes und damit Gott selbst. Aber dadurch, dass er ein Mensch ohne Böses war, also ein sündloser Mensch und gleichzeitig Gott, war er als einziger imstande, eine ewige, unendliche Strafe vollständig zu bezahlen. Er hat sich von den Menschen dieser Zeit an ein Kreuz nageln lassen. Das ist eine der schlimmsten und menschenverachtendsten Methoden, um einen Menschen zu Tode zu foltern. Aber Jesus hat das auf sich genommen, um durch seinen Tod ersatzweise unsere Strafe vollständig auszulöschen. Und das nicht nur für einen Menschen, sondern für alle Menschen. Die Bibel nennt das Vergebung. Und durch diese Vergebung stehen wir vor Gott nicht mehr als böse, sondern als gut da. Und als jene, die gut sind, haben wir keinen Teil mehr an der ewigen Verdammnis. Aber es gibt eine Bedingung. Diese Vergebung gilt dir nicht automatisch. Sie bringt dir erstmal gar nichts. Im Psalm 103 haben wir vorhin gelesen, dass Gott nur denen beisteht, die ihn fürchten und die seine Gebote ernst nehmen. Das musst auch du. Du musst zugeben, dass du ein verlorener Sünder bist. Du musst zugeben, dass du ein böser und schlechter Mensch bist vor Gott. Du musst vor Gott resignieren. Du musst ihn als deinen Gott annehmen. Du musst daran glauben und daran festhalten, dass Jesus allein dich retten kann von der ewigen Verdammnis. Du musst akzeptieren und annehmen, dass du dein Leben jetzt nicht mehr für dich selbst lebst, sondern für Gott und seinen Willen als deinen annehmen. Was ist das Ergebnis dessen? Hast du dann ein perfektes Leben auf der Welt? Hast du keine Geldprobleme mehr? Hast du keinen Streit mehr mit deinen Mitmenschen? Hast du keine körperlichen oder psychischen Probleme mehr? Nein, davon verspricht uns Gott nichts. Er gibt uns zwar Kraft, diese Leiden und Probleme durchzustehen, aber das sorgt ja nicht für ein angenehmes Leben. Aber was er verspricht, ist die ewige Herrlichkeit, das genaue Gegenteil der ewigen Verdammnis. Wenn das Leben auf dieser Erde vorbei ist, werden die, die zu Gott gehören, in einer neuen Welt leben, wo es dann tatsächlich kein Leid mehr gibt. Dort wird niemand mehr Probleme haben. Es gibt keinen Streit mehr mit Mitmenschen. Es gibt keine körperlichen oder psychischen Probleme mehr. Ja, es gibt noch nicht mal den Tod mehr. Das ist Gottes Versprechen. Eine Welt in absolutem Frieden und Freude. Und das ist die Zuversicht, die wir zu Gott gehören, haben dürfen. Dass wir nach dieser Welt zusammen mit Gott in einer neuen Welt leben können, die dann auch wirklich perfekt ist, weil dort auch nur solche Menschen leben, die sich wirklich bewusst und freiwillig für Gott entschieden haben. Und damit komme ich auch wieder auf den Vers zurück, den ich am Anfang gelesen habe. Ich wiederhole ihn nochmal aus Psalm 73, der Vers 26. Psalm 73, Vers 26. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Jetzt wissen wir, was das für eine Zuversicht ist, auf die der Psalmist Asaf hier hofft. Egal, was auf dieser Erde hier passiert, in Gott haben wir einen beständigen Fels, eine feste Sicherheit, an der wir festhalten können. Welches Leid und welche Katastrophe uns auf dieser Welt auch entgegnen, so dürfen wir mit Asaf hier sicher auf Gott vertrauen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes und von dem Schutz, den er uns gewährt. Asaf spricht hier nicht von einem angenehmen Leben auf dieser Welt, sondern von der Ewigkeit, die nach dieser Welt kommt. Vertrauen auch wir darauf, wenn wir beunruhigt werden? Sei es durch die Katastrophen in den Nachrichten, sei es durch Probleme auf der Arbeit oder in der Familie, sei es durch persönliche Leiden. Steigern wir uns da in eine Panik rein oder haben wir Frieden in Gott? Und einen solchen Frieden dürfen wir haben. Der Apostel Paulus hat es so ausgedrückt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wir dürfen darauf vertrauen, dass in dieser Welt nichts geschieht, was Gott, der Schöpfer und Erhalter dieser Welt, nicht vorher erlaubt hätte. Vielleicht denken wir manchmal, dass die Welt langsam aus den Fugen gerät und alles in einer Katastrophe enden wird. Aber nein, alles, was in dieser Welt geschieht, zahlt auf Gottes großen Plan ein. Und Gottes großer Plan endet nicht mit dieser Welt, sondern er endet in der Ewigkeit. Darauf zielt alles ab. Und deswegen dürfen wir auch wissen, dass alles, was uns geschieht, Teil dieses großen Planes ist, dass wir in Ewigkeit bei ihm leben können. Und wenn wir schon das Vertrauen hatten, Gott als unseren Gott und Herrn anzunehmen, dann dürfen wir erst recht darauf vertrauen, dass er über uns wacht und am Ende nur das Beste für uns im Sinn hat. Vertraust du darauf? Amen.